Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste, liebe Freunde, ich bitte um Verzeihung, dass ich heute wieder aushilfsweise hier sein muss. Oder Wöhner, habt ihr ja gehört, ist erkrankt und so konnte ich, Gott sei Dank, weil ich diesen Sabbat freigehalten hatte, einspringen. Ihr Auftrag war nicht ganz ungefährlich, aber das war schließlich ihr Job. Man hatte die mutigsten, stärksten, kräftigsten Männer aus dem Militär, aus der Armee ausgesucht und zu dieser Spezialtruppe zusammengestellt. Heute würde man sie vielleicht die GSG 9 nennen, Spezialeinsatztruppe. Damals hießen sie Tempelwache oder Tempelpolizei. Wie gesagt, ihr Auftrag war nicht ganz ungefährlich. Sie hatten die Aufgabe, einen Mann festzunehmen, auf offener Bühne sozusagen im Tempel, der die Sympathie von einer großen Volksmenge besaß. Wenn er redete, war die Halle Salomos immer mit Leuten gestopft voll, die ihn alle hören wollten. Aber so groß die Sympathie beim Volk war, so groß war die Abneigung bei der Regierung und bei den Leitern des Tempels. Sie hatten im Stillen schon beschlossen, er muss weg. Entweder außer Landes, noch besser das Leben nehmen. Und so hatten sie jetzt einen Trupp von GSG 9, Tempelpolizei, ausgeschickt, die mit Schwertern, Spießen, Schilden, Rüstungen wohlgeschützt waren, um diesen Unruhestifter festnehmen zu lassen. Er selber war sicherlich ungefährlich. Von seiner Leibwache ging auch keine große Gefahr aus. Das waren zwar 12 junge, starke Männer, die meisten von ihnen Fischer, aber im Gebrauch von Waffen völlig ungeübt. Das zeigte sich, als einer mal dreinschlagen wollte und gleich daneben traf. Aber das Volk, man wusste nie, wie das Volk sich entscheiden würde. Wenn man den Mann, an dessen Lippen sie hingen, festnimmt, könnte es sein, dass das Volk sich dagegen wehrt. Und dann mussten sie sicherstellen, dass sie den Verhafteten unbeschadet durch eine aufgebrachte Volksmenge hindurch zu ihren Auftraggebern brachten. Aber dazu hatten sie ihre Waffen, ihre Schilde, sie waren gut gerüstet. Ihr habt die Geschichte sicherlich erkannt, sie ist uns aufgezeichnet in Johannes, im Johannesevangelium im Kapitel 7. Und wer die Bibel dabei hat, den lade ich gerne ein, mit mir aufzuschlagen. Johannes Kapitel 7, und dort die Verse 44 und die folgenden. Johannes 7, Vers 44. Es wollten aber einige ihn ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn. Die Knechte, Tempelpolizei, GSG 9, die Knechte kamen zu den hohen Priestern und Pharisäern und die fragten sie, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Das ist doch nicht zu glauben! Da wird eine Truppe extra ausgeschickt mit einem klaren Befehl und die kommen mit leeren Händen zurück. Und auf die Frage, warum es nicht möglich war, ihn festzunehmen, da bringen sie eine Ausrede, die ist unglaublich. Es hat noch nie jemand so geredet wie dieser. Ihr Lieben, was war stärker? Die Waffen der Tempelpolizei oder die Worte Jesu? Seine Worte müssen gewaltig gewesen sein. Seine Worte müssen so wirkungsvoll gewesen sein, wirkungsvoller als die scharfen Waffen dieser Männer. Denn sie wussten, einen Befehl zu verweigern, das hat ihnen persönlich große Strafe eingebracht. Große Strafe. Und es war glatte Befehlsverweigerung. Denn es gab ja keinen Grund, mit leeren Händen zurückzukommen, oder doch? Ich habe deshalb meine Predigt heute überschrieben, Jesus und sein Wort. Und ich meine damit nicht die Einstellung Jesu zum Wort Gottes seiner Tage, zum Alten Testament. Darüber habe ich, glaube ich, bei euch schon einmal gepredigt. Wenn nicht, habe ich eine andere Predigt dafür. Jesu hatte eine sehr innige Beziehung zum Wort Gottes, Alten Testamentes, Torah und die anderen Schriften. Aber das meine ich jetzt nicht. Ich möchte gerne wissen, wie hat Jesus, als er hier als Mensch unter uns Menschen war, seine Stimme, sein Wort geübt, benutzt und welche Wirkung hatte es? Es ist leider der Fall, dass damals noch keine Aufnahmegeräte vorhanden waren, als Jesus auf Erden war. Sonst wäre sicherlich die CD, auf der seine Reden aufgenommen wurden, ein Bestseller, ein Hit geworden, nehme ich an. So wie die Bibel. Aber es war niemand dabei. Und das, was wir hier aufgezeichnet finden, ist ein bisschen dürftig, findet ihr nicht? 33,5 Jahre war Jesus unter uns auf Erden. Und aus den ersten 30 Jahren seines Lebens weiß man gleich gar nichts. Halt, ich muss mich korrigieren, weiß man nur einen Satz. Damals als 12-jähriger Jesus, ihr wisst schon, als er im Tempel war und scheinbar verloren gegangen war und die Eltern ihn 3 Tage lang schmerzlich suchten, ja, da sagte die Mutter, als sie ihn endlich fanden, auch wieder im Tempel, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich, Josef und Maria, haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus antwortet ihnen ganz gelassen, wieso habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Und das Wort Vater aus dem Munde von Maria und das Wort Vater aus dem Munde von Jesu betrafen nicht die gleiche Person. Er wusste, dass das Haus des Tempels seines Vaters Haus ist. Und später hat er einmal das Haus gereinigt und hat gesagt, meines Vaters Haus macht ihr nicht zur Mördergrube, und hat da Ordnung geschaffen. Aber aus den 30 Jahren vor seine Lehrtätigkeit begann, wissen wir so gut wie nichts. Und ich hätte es so gerne gewusst. Er hat immerhin einen Beruf ausgeübt und sein Brot verdient. Und ich bin sicher, er hat gut gearbeitet, fleißig gearbeitet. Zimmermann. Es kamen Leute, die haben eine Arbeit in Auftrag gegeben. Und die haben dann gefragt, wie viel sollte es kosten? Und Jesus musste dann einen bestimmten Betrag nennen. Heute nennt man das Kostenvoranschlag, nicht wahr? Aber wer im Orient einen Kostenvoranschlag beantragt, der geht nicht darauf ein. Es ist dort nicht üblich, dass man den ersten genannten Preis gleich annimmt. Und dann hat der Kunde gesagt, das ist viel zu viel, Jesus. Das ist ja verrückt, was du verlangst. So viel kann ich nicht bezahlen, und hat einen sehr niedrigen Preis genannt. Hat dann Jesus entgegnet, das ist viel zu wenig, da gehe ich ja bankrott, und hat dann wieder so einen etwas höheren Preis genannt. Ihr kennt doch dieses Geschäft. Man nennt es Feilschen. Und wer gut feilschen kann, der kann einen guten Preis aushandeln, aber feilschen bedeutet, der eine geht ein bisschen runter, der andere ein bisschen hoch und irgendwo einigt man sich in der Mitte. Nur, wer feilschen will, der kann nicht ganz mit der Wahrheit umgehen, nicht wahr? Der muss immer so ein bisschen neben der Wahrheit reden. ob Jesus gefeilscht hat, um Aufträge zu erhalten. Und dann frage ich mich, was hat Jesus wohl zu einem säumigen Schuldner gesagt, der schon ein Vierteljahr lang seine Rechnung nicht bezahlt hat? Jetzt mahne ich dich nicht mehr, jetzt gebe ich dich ans Inkassobüro. Jetzt lasse ich zwangsvollstrecken. Meint ihr, er hatte so gehandelt? Ach, es wäre so wichtig, solche Dinge zu wissen aus seinem Alltag. Oder wenn Jesus mit seinen Geschwistern zusammen am Tisch saß und Maria mal wieder etwas ganz besonders Gutes gemacht hat, ob er seine Mutter gelobt hat, Maria, Mutter, heute hast du was extra Gutes gekocht. Und überhaupt sein Verhältnis zu den Schwestern und Brüdern, ob es manchmal Zoff gab zu Hause, Streit? Wir wissen es nicht. Ja, wir wissen noch nicht einmal viel von seinen Predigten. Zwar haben die vier Biografen, die er damit beauftragt hatte, seinen Lebensbericht zu schreiben, die kennt ihr doch, nicht wahr? Wie heißen sie? Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Also die sollte man gut kennen. Zwar haben die vier Biografen sich redlich Mühe gegeben, uns immer zu berichten, wenn Jesus eine Predigt gehalten hat. Eine Predigt am Berghang, wohl seine erste große, die Bergpredigt. Eine Predigt vom Boot aus, die Seepredigt. Eine Predigt im Tempel, eine Predigt in Kapernaum, eine Predigt in den Synagogen. Einige der Predigten Jesu sind uns überliefert, aber es ist eigenartig, wenn Jesus einen ganzen Tag lang geredet hat, einen ganzen Tag lang, dann ist das, was uns der Biograf davon berichtet, in einer Viertelstunde in der Bibel zu lesen. Es ist also mehr als nur eine knappe Zusammenfassung, weniger muss ich sagen. Aber wenn ich behaupte, es sei zu dürftig, habe ich mich auch wieder falsch ausgedrückt. Denn dieses Wenige, was uns von den Predigten Jesu in seinem Wort überliefert ist, muss so gehaltvoll sein, dass seit 2000 Jahren die Theologen und Pastoren daraus Predigten machen, darüber nachdenken, Bücher schreiben und immer noch sind sie nicht zu Ende. Es gibt immer noch Neues daraus zu lernen. Auch ich habe Neues gelernt. Ihr seht also, die Predigten Jesu waren großartig, waren gewaltig. Wenn ich einen Text aufschlage, dann ist es der in Matthäus Kapitel 7, Vers 28 und 29. Matthäus 7, 28 und 29. Es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Es gab sicherlich auch unter den Schriftgelehrten eine ganze Menge guter Redner, die konnten sehr eloquent, sehr begabt mit dem Wort umgehen und das Gesetz, die Bibel gut auslegen. Aber das war kein Vergleich mit Jesu Reden. Wenn Jesus sprach, dann strömte das Volk von allen Seiten herbei. Es waren große Massen vorhanden. So viel Menschen, dass Christus am Ende seiner Reichweite war. Wer schon von euch jemals im Freien gepredigt hat, weiß, dass das nicht leicht ist. Wir haben hier die technischen Einrichtungen, um gut zu hören. Wer im Freien spricht, der braucht eine starke, leistungsstarke Stimme. Und wer dann von den 10 oder 12.000 Leuten, die da um ihn versammelt waren, am Rande stand, der hörte praktisch nichts mehr. 12.000 Leute im Freien anzusprechen, aber offenbar haben sie doch gehört, denn sie sind geblieben vom Morgen an über den Mittag, über den heißen Teil des Tages bis in den Abend hinein sind sie an den Lippen Jesu gehangen und haben zugehört. Er muss überzeugend geredet haben, attraktiv, gewaltig. Und wenn ich einen zweiten Text nehme aus Markus Kapitel 6, Vers 34, auch der war mir sehr wichtig, Markus 6, Vers 34. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Das sagt uns etwas aus über die Dauer der Predigten Jesu. Wisst ihr, als ich zur Schule gegangen bin, ich meine, auf das Predigerseminar, da hat uns der Lehrer, der Predigtlehre unterrichtet hat, Homiletik hieß das Fach, der hat gesagt, Brüder, ihr dürft über alles reden, über alles könnt ihr predigen, nur nicht über 45 Minuten. Das war verständlich, denn er sagte, nach einer Dreiviertelstunde ist die Aufmerksamkeitsspanne eurer Zuhörer zu Ende. Und was ihr dann sagt, das hören sie sowieso nicht mehr, denn da haben sie schon abgeschaltet. Gut, wir haben uns das gemerkt. Später erfuhr ich, wenn ich in eine Universität gegangen wäre, in eine evangelische Universität, dann hätte dort der Dozent uns mitgeteilt, meine Leute, meine Damen und Herren, Sie können über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Denn 20 Minuten sind das Maximale, was ein Mensch an religiöser Information aufnehmen kann. Gut, vielleicht sind die Protestanten etwas kürzer in ihrer Aufnahmedauer, ich weiß das nicht. Die Adventisten etwas länger. Nur wundere ich mich manches Mal, dass die Regisseure und Programmdirektoren im Fernsehen das noch nicht mitbekommen haben. Die machen nämlich manches Mal Sendungen, die dauern 90 Minuten und noch länger. Und die Leute hängen immer noch an der Glotze. Eigenartig, nicht wahr? Jesus fing an, eine lange Predigt. Das erinnert mich an eine Schwester, die ich dort getroffen habe. Sie fragte mich, ich kam zum ersten Mal in die Gemeinde und sie fragte, bist du der Prediger für heute? Ja. Darf ich dich um etwas bitten? Ja. Ich bin heute Morgen 2,5 Stunden gelaufen, um hierher zu kommen und dich zu hören. Und ich werde heute Nachmittag wieder 2,5 Stunden laufen zu Fuß, um nach Hause zu kommen. Bitte hör nicht gleich auf. Es ist müßig zu sagen, dass diese Schwester nicht in Deutschland wohnt. Leute, die 2,5 Stunden am Sabbat zu Fuß gehen, um das Wort Gottes zu hören, möchten nicht mit 20 Minuten oder 45 Minuten abgespeist werden. Jesus jedenfalls, so lese ich hier, hat, als er die 5.000 Männer, in Anführungszeichen, die Frauen dazu, 10.000, 12.000, Kinder noch dazu, als er diese große Volksmenge sah, er hat eine lange Predigt angefangen und er hat wirklich die Herzen der Menschen gewonnen. Wenn ich im Jesaja 42 lese, und vielleicht gehört das auch noch hierher, ich mache es rasch, damit wir keine so lange Predigt heute haben, denn wir sind nicht mehr in Palästina vor 2000 Jahren. Jesaja 42, Vers 2, dort wird über den Messias, über den Herrn Jesus, prophetisch gesagt, er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Dann meine ich, da ist doch irgendwo ein Widerspruch vorhanden. Jesus hat geredet, nicht nur laut, sondern stark. Damals, er musste ja, wenn so viele Menschen zusammen waren und er im Freien sprach. Und auch in den Gassen von Kapernaum, von Nazareth, Überall hat man ihn gehört, wenn er verkündigt hat. Aber der Text steht sicherlich nicht im Widerspruch zu Jesus, sondern wenn wir ihn recht verstehen, dann will der Prophet sagen, Jesus ist kein Marktschreier. Er hat das Evangelium nicht angeboten, so wie der Fischverkäufer in Hamburg auf dem Fischmarkt seine Fische verkauft. Er hat es nicht zu Schleuderpreisen angeboten, sondern Jesus hat das Evangelium sinnvoll, geistlich, attraktiv, wünschenswert gemacht. Seine Worte waren nicht wie die eines Demagogen nur eindrucksvoll. Ja, das waren sie auch. Sogar Kinder konnten zuhören, denn Christus hatte seine Predigten immer gewürzt mit vielen interessanten Geschichten. Geschichten, die für alle interessant waren. Ich erinnere nur an jene Geschichte von dem Raubüberfall auf der Straße zwischen Jerusalem und Jericho. Eine sehr begangene, viel frequentierte Straße, und da wird doch ein Mensch überfallen. Ja, eine Kriminalstory, da hatte er die Ohren aller Leute. Oder ich denke an die andere Geschichte, wo er von einem Arbeitgeber erzählt, der mit seinen Arbeitern eine Auseinandersetzung hat. Und auch damals haben sie da aufmerksam zugehört. Die Gewerkschaft hat sich zwar nicht eingeschaltet, weil der Arbeitgeber bekannt war dafür, dass er einen fairen Lohn zahlt. Und als er am Morgen seine Arbeiter requiriert, sagt er, ihr bekommt Tariflohn. Okay, klar. Sie kommen, sie sind einig. Aber später stellt er fest, es reicht nicht, ich brauche noch ein paar zusätzliche Teilzeitkräfte. Könnt ihr auch noch ein paar Stunden arbeiten? Ja. Wie viel bekommen wir? 8,50 die Stunde oder mehr? Und der Arbeitgeber sagt, ihr bekommt, was recht ist. Er muss einen guten Ruf gehabt haben, denn sie gehen darauf ein und wissen, wenn er sagt, was recht ist, dann bekommen wir unseren Lohn. Und sie kommen. Und zum Schluss, ganz am Ende, wird noch ein letztes Aufgebot an Hilfskräften angeworben, kurz vor Arbeitsende, damit endlich die Arbeit geschafft wird. An dem Tag muss der Weinberg leer werden. Und dann wird ausbezahlt. Und dann gibt's doch Ärger. Und zwar großen Ärger. Aber ich habe nicht gelesen, dass die Gewerkschaft sich beklagt hätte, er hätte zu wenig bezahlt. Sondern zu viel. Zu viel. Das ist etwas Unerhörtes. Das habe ich noch nie gehört bei all unseren Sozialverhandlungen und Auseinandersetzungen, dass sich Leute beklagt haben, dass zu viel bezahlt wurde. Jesus also hat die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer immer gefunden und sie haben ihm immer aufmerksam zugehört, denn seine Worte waren Ermutigung für Verzweifelte. Seine Worte waren Nahrung für Hungrige, Brot des Lebens, Wasser des Lebens für Durstige, waren Balsam, Heilung für verletzte Herzen. Es gab praktisch keine Lebenslage, in der nicht Worte Jesu einen Bezug gehabt hätten. Ob der Bauer auf dem Acker gepflügt hat oder gesät hat oder geerntet hat, immer konnte er dabei an irgendwelche Beispiele denken aus den Reden Jesu. Ob die Hausfrau zu Hause etwas verloren hatte in der Küche oder ob sie gerade den Teig gemengt hat, immer hatte Jesus ein Gleichnis parat. Und Schwestern und Brüder, jetzt kommen wir zu uns heute. Es gibt keine Lebenslage, in der nicht ein Wort Jesu, das ihr im Hinterkopf habt, passen würde. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Wenn ihr zum Beispiel Angst habt, Dann denkt an Johannes 16, Vers 33, wo Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. In mir habt ihr Frieden, ich habe die Welt überwunden. Wenn du traurig bist und hast einen lieben Angehörigen verloren, dann weißt du, dass er begonnen hat, seine große Predigt mit dem Hinweis, selig sind, die das Leid tragen, die unter dem Leid nicht zusammenbrechen, sondern die es tragen. Selig sind die Leidtragenden. Und wenn dich deine Sünde quält, weil du immer wieder daran denken musst, was du falsch gemacht hast, dann weißt du, wenn es dir leid tut, dass Jesus sagte, mein Sohn und meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, ihr lieben Schwestern und Brüder, es gibt keine Lebenslage, weder in Freud noch in Leid, weder in Problemen noch Sorgen, weder mitten in dem Drang der Arbeit noch in der Freizeit und im Urlaub, keinen Umstand, in dem es nicht ein Wort Jesu gäbe, und das nur aus diesen kurzen Aufzeichnungen der vier Evangelien, das passen würde. Aber natürlich passt es nur dann, wenn ihr die vier Evangelien auch kennen. Wenn wir sie nie gelesen haben oder nur selten einmal davon gehört haben und uns nie damit beschäftigen, dann braucht ihr nicht denken, dass Jesus heute noch zu dir reden kann. Und dazu kommt noch eine weitere Verheißung. In Johannes 10, Vers 27 ist das eine ganz wunderbare Verheißung. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und jetzt erinnere ich mich dran, dass ich manches Mal in der Seelsorge im Gespräch gehört habe, ich höre Gott gar nicht. Ich kann die Stimme Jesu in meinem Leben nicht entdecken. Vielleicht gibt es einen Grund dazu. Wenn du das, was Jesus dir schriftlich gedruckt geben hat lassen, das vielleicht mehrfach in Übersetzungen von Luther, von Elberfelder, Gute Nachricht, Hoffnung für alle und wie sie alle heißen, zu Hause steht bei dir, wenn du das noch nicht einmal alles gelesen hast, geschweige denn regelmäßig studierst, glaubst du, dass dann durch die Stimme des Gewissens Gott extra noch zu dir redet? Vielleicht sind wir selber schuld, wenn manches Mal die Stimme Gottes so schweigsam ist, weil wir ja noch nicht einmal das zu uns genommen haben, was er uns schriftlich auf die Hand gegeben hat, seinen Brief in den Evangelien. Ich kann euch also nur einladen, wer meint, er kenne die Evangelien auswendig, es ist gut so, wenn ihr das kennt. Ich kenne einige meiner Brüder, die haben die Evangelien gelernt, auswendig gelernt, einige sogar in Griechisch. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt alles wissen, was dort steht. Jesu Wort ist Gottes Wort gewesen und ist unendlich reich, reichhaltig und tief und kann immer noch weiter ausgeschöpft werden. Jesus hielt also lange Predigten, das hatten wir schon, und ich glaube, niemand hat dabei auf seine Uhr geschaut. Aber wenn er geendet hat, dann war er nicht fertig. Ihm stand keine Sakristei zur Verfügung, in die er gehen konnte und seinen Umhang ablegen konnte und die Füße hochlegen konnte. Wenn er fertig war mit Predigten, dann ging eigentlich seine Arbeit erst an. Denn dann kamen die Leute zu ihm. Sicherlich auch wie bei uns kamen viele, haben ihm die Hand gedrückt und haben gesagt, Herr Jesus, Rabbi, das, was du heute gepredigt hast, hast du genau für mich vorbereitet gehabt. Ich danke dir ganz herzlich. Es war gerade das, was ich gebraucht habe. Glaubt ihr nicht? Und dann kamen andere, die sagten, das, was du heute gepredigt hast, war gut, sehr gut. Aber Du hast da übersehen. Sie hatten immer etwas zu kritisieren, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und dann gab es welche, die haben ihm ihre halbe Lebensgeschichte erzählen wollen, damit sie seine Aufmerksamkeit gewinnen. Und dann nicht zu vergessen, die vielen Kranken. Es kamen ja Hunderte und Aberhunderte nur deswegen zu ihm, damit sie geheilt wurden. Und Jesus musste von Person zu Person gehen und sie heilen. Und dann kamen noch die 12 Jünger dazu. 12 Menschen, die keine ausgebildeten Prediger waren, die meisten von ihnen Fischer, und die Jesus innerhalb von 3,5 Jahren zu perfekten Evangelisten machen wollte. Er hat ihnen viel Zeit gewidmet. Auf die Erziehung seiner Jünger hat er viel Mühe verwandt. Jesu Worte waren immer vorhanden, von morgens bis spät abends. Er musste immer sprechen. Er hatte keine Ruhe. Die Stimme war sein Werkzeug. So wie in den ersten 30 Jahren vielleicht die Säge und die Axt und der Hammer, so wurde seine Stimme zum Hauptwerkzeug während seiner Lehrjahre. Aber wenn Jesus einmal Ruhe haben wollte, und die brauchte er auch, dann musste er genau das tun, was er geraten hatte in der Bergpredigt: Wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür hinter dir zu. Er hatte kein Kämmerlein und er konnte nicht zuschließen, aber er hatte Berggipfel, einsame Stätten, irgendwo weit ab von den Menschen, wo er allein sein konnte mit seinem Vater. Und dann hat Jesus oft nächtelang gebetet. Wenn Jesus mit den Jüngern zusammen gebetet hat, dann bin ich mir sicher, dass er auch laut gebetet hat. Vielleicht darf ich das hier in Klammern einfügen. Es ist eine gute Angewohnheit, wenn man betet, dass man laut betet. Erstens für einen selber. Denn wenn man nur in Gedanken betet, dann schweifen unsere Gedanken zu leicht ab auf andere Gleise. Und plötzlich finden wir uns irgendwo in einer anderen Gedankenwelt als im Gebet. Wenn man laut betet, passiert das weniger. Zweitens, wenn wir mit anderen zusammen Andacht halten, mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern, dann können die nur dann Amen sagen, wenn sie auch gehört haben, was wir gebetet haben. Und drittens, bin ich deswegen sicher, dass Jesus laut gebetet hat, weil die Jünger ihn anschließend gefragt haben: Herr, lehre uns beten. Wenn sie das nicht gehört hätten, was er betet, wäre der Wunsch kaum verständlich. Dann hätte ein Johannes nicht das hohe priesterliche Gebet aufschreiben können und all die anderen. Jesus Stimme also war den ganzen Tag zu hören. Eine Inflation von Worten hat er losgelassen. Beim Lehren, Predigen, Trösten, Ermutigen. Und wenn der weise Salomo recht gehabt hätte, als er in Sprüche 10, Vers 19, und ich zitiere jetzt den Text nur noch, als er in Sprüche 10, Vers 19 schrieb: Wo viele Worte sind, da geht es, wie heißt der Text? Ihr kennt ihn. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Dann muss ich sagen, der Text ist sicherlich wahr, soweit er sich auf Menschen bezieht. Aber auf Jesus trifft er nicht zu. Jesus hat trotz der vielen Worte, die er gebraucht hat als Mensch, nie ein falsches Wort gesagt. Er musste sich nie zurücknehmen und sagen: Da habe ich unüberlegt, vorschnell geredet. Tut mir leid, es ist anders. Ach Herr, wenn ich deine Worte mit meinen Worten vergleiche, dann muss ich sagen, wie unvollkommen, wie fehlerhaft, wie schwach, wie jämmerlich sind doch meine Worte im Vergleich zu deinen. Wie meilenweit bin ich von deinem Vorbild entfernt. Meilenweit entfernt. Und ich schaue nur auf mein Herz. Jeder von euch mag das jetzt für sich persönlich tun, auf sein Herz zu schauen. Wenn ich an mich denke, wie ich rede, muss ich sagen, ich neige dazu, zu übertreiben. Ja, vielleicht machen das Redner gerne, dass sie immer die Dinge ein bisschen drastischer darstellen, als sie wirklich sind. Aber Übertreibung ist immer an der Wahrheit vorbei. Ich neige dazu, ungeduldig zu sein. Und wenn ich dann mich höre, dann merkt man schon aus dem Unterton meiner Stimme meinen Ärger. Habe ich dir das nicht schon dreimal gesagt? Ich neige dazu, Menschen zur Einsicht zu führen. Denen will ich jetzt endlich sagen, wie die Dinge wirklich liegen. Aber am Ende meines Gespräches habe ich nicht jemand zur Einsicht geführt, sondern ihn verletzt. Wie ungeschickt handhabe ich oft meine Worte. Und dann kommen noch die Versuchungen von außen. Nicht wahr? Ich fange gerade an mit dem Mittagessen, habe vielleicht die Suppe und dann läutet das Telefon. Natürlich nehme ich ab und dann ist jemand dran, von dem ich weiß, er hört vor einer Viertelstunde nicht auf. Und er fragt dann ganz arglos, störe ich dich gerade? Was soll ich sagen? Soll ich der Wahrheit die Ehre geben oder der Höflichkeit? Wenn ich sage, ja, du störst, dann ist er wieder beleidigt. Wenn ich sage, nein, du störst nicht, dann sage ich die Unwahrheit. Wie hätte Jesus sich in einem solchen Fall verhalten? Ach Herr, wenn ich an meine Lippen denke, dann muss ich sagen, bewahre mich davor und lass mich in meiner Acht, lass mich in meiner Rede Acht haben auf das, was ich rede, damit ich nicht vorschnell und unbedacht Worte gebrauche, die dir nicht gefallen. Denn Worte offenbaren unseren Charakter. Ich weiß nicht, ob du schon darüber nachgedacht hast. Natürlich glauben wir das nicht. Sonst würden die Menschen nicht so viel flunkern, so viel Falsches reden, so viel lügen. Sie meinen, sie könnten damit ihren Charakter, ihre wahren Absichten verschleiern. Aber das ist ja Blödsinn. Glaubt mir, meine Lieben, wenn ich 10 Tage mit einem Menschen zusammen bin, dann kenne ich seinen Charakter, auch wenn er sich noch so sehr verstellt und schauspielert. Die Bibel sagt, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Aber nicht, weil die Worte mich verdammen, sondern weil die Worte offenbaren, was in meinem Herzen ist, wie ich es meine, was wirklich meine Absicht im Leben ist. Herr, vergib mir, wenn ich oft falsch rede. Lass mich künftig sorgsamer umgehen mit der Gabe, Worte zu machen. Jesu Worte also waren aufbauend, ermutigend, heilend, aber sie waren auch gefährlich, sehr gefährlich. Die Feinde Jesu haben das gemerkt. Wiederholt haben sie anfangs versucht, ihm Fallen zu stellen. Wenn ich jetzt noch die Zeit hätte, würde ich euch ein paar Beispiele erzählen. Die Falle mit dem Zinsgroschen oder die Falle mit jener Frau dort im Tempel. Mose hat gesagt, sie zu steinigen. Was sagst du, ja oder nein? Und hätte Jesus ja gesagt, wäre es falsch gewesen. Hätte er nein gesagt, wäre es falsch gewesen. Sie glaubten, ganz raffinierte Fallen aufgebaut zu haben. Aber ihr wisst genau, wie das Ende jedes Mal ausging. Jedes Mal. Mit einer vernichtenden Niederlage derer, die geglaubt haben, sie könnten ihn fangen in seinen Worten. Im Tempel hat Jesus angefangen zu schreiben. Übrigens, Jesus konnte lesen und schreiben, obwohl er nicht in die Volksschule gegangen ist. Er hat auf den Boden geschrieben. Und lesen konnten ja nur die Schriftgelehrten. Das Volk, das umherstand, konnte nicht lesen. Sie waren damals zu 80% Analphabeten. Aber es ist interessant, dass Jesus das, was er geschrieben hat, nicht öffentlich gesagt hat, um die Leute nicht zu diskriminieren. Nur das, was er geschrieben hat, muss so niederschmetternd gewesen sein, dass einer nach dem anderen mit einem roten Kopf verschwand, einfach weggelaufen ist. Und als dann die Menschen rundumher fragten, ja Meister, du hast noch keine Antwort gegeben, dann sagt Jesus, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das Gesetz des Mose hat er nicht gebrochen. Er ließ es stehen, denn dort heißt es, die Ankläger sollen den ersten Stein werfen. Aber von den Anklägern war keiner mehr da. Und dann fragt er die Frau, hat dich niemand verdammt? Nein, Herr. Dann verdamme ich dich auch nicht. Der Einzige, der hätte werfen dürfen, der Einzige, der ohne Sünde war, er sagt Vergebung. Denn Jesus liebt uns mehr als unsere Angehörigen. Jesus liebt uns mehr als meine Frau, als meine Kinder. Jesus liebt uns vielleicht mehr als wir uns selbst. Ihm liegt unser Heil mehr am Herzen als dir, der du oft so leichtfertig mit deinem Glauben umgehst, so lässig, so bequem. Jesus möchte, dass wir mit ihm in der Ewigkeit sind. Und als er sagte, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr, gibt er ihr noch ein Heilandswort mit. Man wird im nächsten Jahr und jetzt schon anfangend im Lutherjahr viel über die Vergebung, über die Gnade reden. Die Gnade wird so groß gemacht, dass dahinter alles andere verschwindet. Nämlich das Wort, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Zur Rechtfertigung gehört auch die Heiligung. Zur Gnade gehört auch der Gehorsam. Beides ist ein Geschenk Jesu, nicht unsere Leistung. Aber wer erst gar nicht gehorsam sein will, weil die Sünde ja so schön ist, den zwingt Jesus nicht zum Gehorsam. Jene Frau aber war bereit, die Gnade anzunehmen und den Gehorsam zu üben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesu Worte hatten Kraft, sie hatten Macht. Jesus hat mit seinen Worten nicht nur seine Feinde mundtot machen können, ohne Waffen. Seht das eingangs zitierte Ereignis. Die Tempelpolizei kommt mit leeren Worten, weil seine Worte mächtiger waren als ihre Waffen. Jesu Worte konnten befehlen dem Sturm. Und er verstummte. Jesus konnte reden zu einem Feigenbaum und er verdorrte von einem Tag auf den anderen. Jesus konnte reden zu einem toten Menschen, zu einem Mädchen, das tot auf ihrem Bett lag. Und sie hörte ihn. Wenn du und ich, wenn wir reden, brauchen wir Ohren, brauchen wir jemand, der unsere Information empfängt. Unsere Worte sind nur eine akustische Schwingung der Luft und übertragen bestenfalls Informationen. Jesu Worte aber waren machtvoll, waren Ausübung seiner Regierungsvollmacht. In der Bibel steht Psalm 33, so er spricht, so geschieht's. Und Jesus lobt jenen römischen Hauptmann, der es besser verstanden hat als viele seiner Landsleute. Als der Hauptmann sagt, Herr, mein Knecht ist zu Hause krank und Jesus mitkommen will, da sagt der Hauptmann, du brauchst nicht bis zu mir nach Hause kommen. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Und Jesus freut sich und sagt, solchen Glauben habe ich in Israel kaum gefunden. Sprich nur ein Wort. Jesu Worte können Tote lebendig machen, denn er ist der Schöpfer. Er kann nicht nur an die Ohren lebender Menschen reden, sich wenden. Und das steht ja oft genug in der Bibel, in der Offenbarung, wenn ihr nur denkt, wie oft da steht, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus kann auch zu den Molekülen reden und zu den Atomen. Und auch die folgen ihm, denn er ist der Schöpfer. Und so wie Jesus Menschen ins Leben durch sein Wort ruft, so können lebendige Menschen durch sein Wort tot umfallen. Offenbarung 19, er kommt wieder als Richter aller Welt und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, dass er damit die Nationen richte. Christus braucht keine Laserkanonen und schon gar keine Asteroiden und andere Dinge, um die Welt zu vernichten. Er braucht nur ein Wort. Jesu Wort ist machtvoll, damals wie heute. Lasst mich zum Abschluss noch jene Geschichte euch erzählen, die sich vor vielen Jahren, jetzt mehr wie 5 Jahrzehnte, im Stuttgarter Westen zutrug. Christi Worte sind immer risikoreich, denn ihr wisst ja selber, wenn Jesus geredet hat, dann steht oft im Evangelium, es entstand eine Zwietracht unter den Juden. Christi Worte haben nicht das getan, was heute Politiker versuchen, zu verbinden, sondern Christi Worte haben polarisiert. Am Wort Jesu endet das Reich Satans. Und das Wort Jesu ist der Beginn des Reiches Gottes, eine scharfe Grenze. Christi Worte haben nicht nur Israel damals polarisiert, das Wort Christi polarisiert auch heute noch seine Gemeinde. Manchmal auch die Adventgemeinde, vielleicht sogar in Leonberg. Es war im Stuttgarter Westen in einem der hohen Häuser dort, dieser Stadtteil mit den alten Bürgerhäusern, die noch stehen geblieben sind im Kriege. Der Buchevangelist brachte mich dorthin zu einer jungen Frau, alleinerziehend, ein uneheliches Kind. Und sie sagte, junger Mann, erzählen Sie mir mal etwas von dieser Sekte. Nur zu Ihrer Information, ich werde nie Adventistin werden, aber es interessiert mich, ich bin neugierig, was diese Sekte so alles lehrt. Und dann war es für mich nicht leicht, denn sie war Kettenraucherin und hat eine an der anderen angesteckt. Und ich hatte gleich Kopfweh in diesem blauen Dunst, der in diesem Zimmer herrschte. Aber nach einigen Wochen, in denen wir zusammen versucht haben, ihr klarzumachen, was diese Sekte lehrt, da habe ich zwar den Aschenbecher noch gefüllt gesehen auf dem Tisch, aber wenigstens während wir die Blätter der Bibel bewegten, hat sie nicht mehr geraucht. Und wieder Monate später, als wir zu dem Thema kamen, wo es heißt, euer Leib sei ein Tempel des Heiligen Geistes und ich ihr sagen sollte und wollte, das Rauchen gehört auch nicht in den Tempel, das ist kein Weihrauch, den sie da haben. Da sagte sie voller mit Lächeln, das haben Sie ja nun inzwischen schon gemerkt, dass ich mit diesem Laster bereits fertig bin. Ja, es stand auch kein Aschenbecher mehr. Und die Wohnung hat nicht mehr nach kaltem Rauchgeruch gerochen. Das Wort Jesu besitzt auch heute noch Macht über Menschenherzen. Und als dann einige Wochen später wiederum in der Fernhaberstraße 7 eine junge Frau ins Taufwasser stieg, da war das eine ganz andere als die, die ich einige Monate zuvor dort kennengelernt hatte. Wenn du das Risiko nicht scheust, liebe Schwester, lieber Bruder, auf das Wort Jesu wirklich zu achten, dann kannst du es auch heute erleben. Jesu Wort besitzt Macht über die Tempelpolizei, über Menschenherzen, über dich und mich, wenn wir unsere Herzen ihm aufschließen. Möchtest du die Stimme Jesu hören, dann beginne damit, sie zu lesen in diesem Buch. Achte dann darauf, dass der Heilige Geist mit dir redet. Meine Schafe hören meine Stimme. Und du wirst ihm im Originalton zuhören dürfen, an jenem Tag, wenn er dich ruft. Denn er hat verheißen, es werden alle, die in den Gräbern ruhen, meine Stimme hören. Gehörst du da auch dazu? Ich schon. Alle, die in den Gräbern ruhen, werden meine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Die aber Übles getan haben, mit ihren Worten geflunkert, übertrieben, untertrieben, was auch immer, zur Auferstehung des Gerichts. Herr, hab Dank dafür, für dein großes Vorbild. Ich möchte deine Stimme hören. Amen. Es ist unsere Zuversicht, dass wir auf dein Wort bauen dürfen, dass alle deine Verheißungen Wahrheit sind und dass wir auch heute noch auf deine Stimme achten dürfen. Hab Dank, dass du inmitten des Labyrinthes dieser Welt uns diese klare Weisung gegeben hast, die unseren Weg weist, den Weg zur Ewigkeit. Herr Jesus, wir danken dir für die Verheißung des Lebens, für die Verheißung der Wahrheit, für die Vergebung unserer Schuld und dafür, dass wir unseren Weg auch heute mitten durch den Alltag mit dir gehen dürfen. So nimm unsere Bitten an und erhöre sie um deines Namens willen. Amen.